Der Christ und seine Gemeinde. Was Gemeinde hier bei diesem Thema ist, ist vielleicht nicht ganz klar. Die Vokabel ist uns bekannt, aber die schriftliche Bedeutung dieser Vokabel will uns manchmal entgehen. In unserem Ohr ist Gemeinde bzw. Gemeinde am Ort eine Art christlicher Verein oder ein Körperschaftsgebilde, das organisiert ist und nach bestimmten Linien. Vielleicht ist es nicht ganz bekannt, dass diese Schau von Gemeinde der Schrift, dem Neuen Testament, unbekannt ist. Gemeinde im Neuen Testament ist einfach Heilsmenschen. Wo immer es Christen hat, hat es Gemeinde Jesu. Ein Theologe macht uns darauf aufmerksam, dass die Lehre der Unterscheidung zwischen der Universalgemeinde und der Gemeinde am Ort eine spätere Entwicklung ist in der Kirchengeschichte. Es ist nicht die neutestamentliche Schau. Die Christen in Jerusalem, alle, die sich bekehren, sind dort Gemeinde Jerusalems. Nicht erst mit der Taufe, nicht erst mit der Aufnahme. Der letzte Vers in der Apostelgeschichte 1 oder Entschuldigung 2. Mit der Bekehrung, mit der Rettung werden sie der Gemeinde hinzugetan, von Gott. Was will ich damit sagen? Bei diesem Thema kann kein Christ sich ausnehmen, der andere Christen kennt. Es geht hier um das Zusammenleben von Christen schlechthin. Der Christ und seine Gemeinde ist der Christ mit seinen Mitchristen, wer immer sie sind. Das heißt, jeder von uns, der wenigstens einen anderen Christen kennt, ist hier angesprochen. Und ich wünsche vor Gott, dass wir alles das mitnehmen, was der Heilige Geist uns aus seinem Wort in diesen Tagen schenken möchte. Vor 65 Jahren schrieb Erich Schnepel: Die vorliegende Arbeit über die Offenbarung des Johannes will nicht nur dem Einzelnen helfen, in einer praktischen, persönlichen, fruchtbaren Art die Bibel für sich selbst zu lesen, sondern Mut machen, sich in kleinen Bibelstundenkreisen zu 6, 8 oder 10 Menschen zusammenzutun, um mit Hilfe eines solchen Buches einen lebendigen Weg in die Bibel und zum Austausch miteinander zu finden. Es bewegt mich, und hier spricht ein Pfarrer der evangelischen Kirche, es bewegt mich immer wieder, in welch starkem Umfang wir Prediger- und Pastorenkirche sind und wie selten wir solche kleinen Gemeindlein um die Bibel antreffen, die nicht ständig von einem Pfarrer oder Prediger versorgt werden, sondern in einer selbstständigen Weise in der Bibel forschen und sich gegenseitig Bruder und Hirte, Lehrer und Seelsorge zu sein versuchen. Ich unterstreiche gegenseitig. Auch in der Kirche der Reformation ist das praktische Ausleben des allgemeinen Priestertums der Gläubigen keine Selbstverständlichkeit. Und doch ist es nach Epheser 4, den Versen 11 bis 13, die entscheidende Aufgabe eines Pfarrers, diejenigen, die den Weg zu einer echten Hingabe an Christus gefunden haben, selten spricht ein evangelischer Pfarrer so, so zu führen und so zu stärken, dass sie zu selbstständigen Männern und Frauen in Christus werden, die nicht nur persönlich ihren Weg mit ihrem Herrn finden, sondern auch andere darin zu stärken und zu Christus zu führen vermögen. Wo aber eine Schar von Jüngern Jesu ein Stück Bruderschaft miteinander leben will, wird der Quellort ihres Zusammenlebens nächst ihrem gemeinsamen Herrn immer die Bibel sein. Oder diese Bruderschaft verliert an wirklicher innerer Kraft, wird fade und armselig und ist nicht in der Lage, ihr Leben mit Christus in klarem Kurs zu gestalten, weil sie den Kompass der Bibel nicht gebraucht. Ende Zitat. Es lohnt sich, solche Worte zu hören und zu Herzen zu nehmen. Ich durfte Erich Schnepel bei einer Pfarrgebetsbruderschaftstagung selbst erleben. Es war für mich ein Privileg. Nun zu unserem Thema: der Christ und seine Gemeinde, das heißt seine Mitchristen. Oder man kann es anders das Thema anders gestalten. Der Christ als Mitbestimmungsfaktor im Gemeindeleben. Oder noch anders: die Einflussmöglichkeiten des Gläubigen in der Gemeinde Jesu. Einfluss auf die Gemeinde heißt, dass Mitglieder oder Mitchristen mehr wie Jesus Christus werden. Das ist Gottes Absicht gewesen mit den Menschen, als er sie schuf. Und das ist Gottes Absicht geblieben, als er den verstümmelten Menschen wegen des Sündenfalls wiederherstellen wollte in sein Bild. Das tut er über das genaue Ebenbild, das er hat werden lassen in Christus Jesus. Das Ziel aller Reich Gottes Arbeit ist Christus Ähnlichkeit. Paulus identifiziert dieses Ziel in Kolosser Kapitel 1. Und dreimal sagt er dabei: jeder Mensch. Sein Ziel ist es, wenn er nach Athen kommt, auf den Marktplatz oder auf den Areopag, jeden Menschen, der sich rufen lässt, eines Tages als ans Ziel gekommen Gott darstellen möchte, als Christus ähnlich. Das heißt, bevor jemand Christus ähnlich werden kann, muss er gerufen werden. Und dazu soll das Thema ebenfalls beitragen, dass Christen Nichtchristen zum Volk Gottes rufen, zum Volk des Heils rufen, damit sie zu Jesus finden und dann Christus ähnlich werden können. Wie können Christen auf diesem Wege zum ewigen Segen für andere werden? Nun, es ist für mich sehr schwer gewesen, diesen vielfältigen und großen Stoff zu gliedern. Aber ich habe mich einfach einmal an dieses Thema herangemacht. Ich finde das sehr wichtig, interessant, wertvoll. Und ich werde einfach, auch wenn die Punkte sich oft überlappen, anfangen zu zählen. Und die Hausaufgabe wäre dann, weiterzuarbeiten, die Arbeit fortzusetzen. Also die erste Antwort: wie kann ein Christ Gemeinde Jesu mitgestalten hin zur Christusähnlichkeit? Wie kann ein Christ zum Segen werden für andere? Erstens: der Christ wird in der Gemeinde wie eine regenspendende Wolke. Ich denke, das dürfte uns fremd klingen. Ich selbst war mir dieses Punktes nicht bewusst, bis vor kurzem oder vor einiger Zeit. In 2. Petrus 2 beschreibt Petrus die falschen Lehrer, zum großen Teil in diesem Kapitel. Und eine Eigenschaft dieser falschen Verkündiger des Wortes, es ist nicht immer Gottes Wort, aber sie verkünden Wort. Eine Eigenschaft ist die, dass sie Wolken ohne Wasser sind. Und als ich das einmal las, fiel mir ein, offenbar erwartet Petrus, dass solche Christen, die das Wort Gottes weitergeben, umgekehrt sind. Dass sie Wolken mit Wasser sind. Regenspendende Wolken. Wolken, die das Wachstum anderer leichter machen. Christen sollten wasserspendende Wolken sein, regenspendende Wolken. Etwas sein zur Befeuchtung des Bodens, damit das Wort Gottes gedeihen kann. Zweitens, der Christ ist ein Geadelter und von daher fähig, für andere zum Segen zu sein. Ein Ausleger des Epheserbriefes macht aufmerksam darauf, dass es Gott ist, der in Kapitel 4 wohl es verordnet hat, dass das Wort Gottes seiner Gemeinde gesagt werden soll. Wie Schnepel sagt, Epheser 4, 11 bis 13, hätte Gott verordnet, dass unter anderem auch Pfarrer die Gemeinde zurüsten. Die Verkündiger des Wortes sagen das Wort Gottes für andere. Jeder, der in der Gemeinde aufsteht und Gottes Wort in den Mund nimmt, sollte dieses im Auftrag Gottes tun. Denn Gott ist es, der uns beauftragt hat, sein Wort weiterzugeben. Wenn Gott es ist, der beauftragt hat, das Wort Gottes an anderen weiterzugeben, dann sind diese Menschen, die das Wort Gottes anlässlich seiner Verordnung hören, dadurch geadelt, geehrt. Das ist eine Art Würdigung. Und die Tatsache, dass wir geadelt worden sind, dass wir das Vorrecht haben, Gottes Wort zu hören, stellt uns in die Möglichkeit, anderen zum Segen zu sein. Denn nur von Gottes Wort her kann der Mensch leben. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und wo dieses Wort gehört wird und weitergegeben wird, da kann Gott Segen geben. Was ist Segen? Das Gegenteil von Fluch. Fluch ist die Mitteilung bzw. das Mittel zum Tode. Segen ist die Mitteilung bzw. das Mittel zum Leben. Wenn ein Christ zum Segen für andere wird, dann teilt er etwas mit, das ihm zum Leben dient. Wir sind also durch das Hören des Wortes Gottes, durch das von Gott verordnete Hören des Wortes Gottes, geadelt und so imstande, für andere zum Segen zu sein, indem wir das Wort Gottes ihnen weitergeben. Eine dritte Antwort. Dadurch, dass wir zu Priestern geworden sind, wird es uns möglich, für andere zum Segen zu sein. Dass der Christ ein Priester ist, macht ihn zu einem Bestimmungsfaktor, zu einem Segensfaktor unter Christen, unter Gottes Volk. 1. Petrus 2, Vers 9 ist bekannt. Aber ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Das heißt, ein Volk, das aus Priestern besteht. In der Offenbarung lesen wir mindestens zweimal, Gott habe uns zu Priestern gemacht. Was war die Aufgabe eines alttestamentlichen Priesters? Er war erstens ein Evangelist. Es war seine Aufgabe, die Verirrten in Israel zu rufen, zu suchen, zu rufen, zurückzubringen. Zweitens, es war seine Aufgabe, das Wort Gottes in Israel zu lehren. Priester sollten hinausgehen unter das Volk und dort Gottes Volk lehren, dem Volk das Wort Gottes, das Gesetz, die Tora, das nicht nur aus Gesetz bestand, nicht nur aus Anweisung, sondern auch als Unterweisung, aus Unterweisung bestand. Dieses weitergeben. Drittens, dies ist die bekannteste Aufgabe, ein Priester war ein Opferdiener. Dort, wo geopfert wurde, mitzuhelfen. Und das dürfen auch wir. Dort, wo Menschen bereit sind, Gott Opfer zu bringen, wollen wir ermutigen, mithelfen. Und letztens, ein Priester war ein Beter. Zweimal trägt der Hohepriester die Namen Israels, der Stämme Israels, auf seiner Kleidung. Auf den Schultern jeweils 6 Namen auf einem Stein, auf der rechten Schulter einen Stein, auf der linken Schulter einen Stein. Mit 6 Namen jeweils der Stämme Israels eingraviert. Dann auf seiner Brust alle 12 Namen auf 12 Steinen. Er trug also die Bürde des Volkes, wenn er in die Gegenwart Gottes trat. Er vertrat das Volk vor Gott. Das Volk hatte er im Rücken, Gott vor Angesicht. Und dort vertrat er gleichsam das Volk. Er sollte ein Beter sein für das Volk. Verlässt er die Gegenwart Gottes, dann richtet er sein Gesicht dem Volk zu und spricht im Namen Gottes zum Volk Gottes. Er war also der Lehrer, der Rufende. Aber ganz bestimmt war er auch in der umgekehrten Richtung ein Beter. Und das sollten wir sein als Priester. Es fällt auf, dass die Kardinalaufgaben eines Christen heute vernachlässigt werden. Schon vor Jahren sagte Hans Bürki, der in der Studentenmission sehr stark tätig war, die zentralen Aufgaben eines Christen sind es, die Bibel zu lesen und zu beten. Und es ist kaum etwas schwerer durchzuführen als gerade diese zwei. Die scheinen zunächst so einfach zu sein. Wer es versucht hat, ist eines anderen überzeugt worden. Es ist nicht einfach, beharrlich die Bibel zu lesen und gar zu erforschen. Ganz alleine, für sich. Motivation ist gefragt. Die Liebe zum Herrn. Zweitens, es ist schwer zu beten. Man sieht ja nicht den Gott, zu dem man redet. Er spricht nicht. Gebet ist nicht eine Zweibahnstraße, wie manche Schriftsteller es haben wollen. Gebet ist eine Einbahnstraße, explizit nur eine Bahn. Sonst geraten wir in den Mystizismus. Das Wort Gottes ist die andere Bahn. Da spricht Gott. Und wir brauchen auch nicht zu beten, dass er zu uns sprechen möchte. Das ist überflüssig. Er hat gesprochen und in dem Moment, wo die Augen die Lettern, die Buchstaben treffen, wo sie ihnen begegnen, spricht Gott. Und ich brauche keinen Atem, keine Zeit zu verschwenden, um zu bitten, Herr, rede zu mir. Er spricht. Verwechseln wir nicht die lange Leitung zum Ohr mit dem Schweigen Gottes. Gott hat gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, einmal das Ohr zu öffnen oder zu beten, dass Gott es öffnet und aufzuhorchen, wenn er spricht, denn er spricht, er hat gesprochen. Oder, um es anders zu sagen, ich sprach von der Gefahr des Mystizismus, von der batianischen Gefahr kann man sprechen. dass Gott auf zwei Ebenen sprechen würde. Nun, für Barth war es nur eine Ebene, aber für die Pietisten sind es zwei, weil sie doch glauben, dass die Bibel Gottes Wort an und für sich ist, was Barth nicht glauben konnte. Für ihn wurde das Wort Gottes, das heißt die Schrift, zum Wort Gottes, wenn man dadurch getroffen wurde, wenn man es hörte. Und wenn man das jetzt zusammennimmt mit einem Glauben an die Verbalinspiration, dann haben wir den heutigen typischen Pietisten oder Evangelikalen, wenn Sie so wollen. Den, der glaubt, die Bibel ist Gottes Wort, aber er muss noch beten, dass es auf einer höheren, persönlichen, praktischen, und welche Wörter da man noch als Eigenschaften oder Adverbien gebrauchen will, auf dieser anderen Ebene seinen Dienst tun möchte. Vergessen Sie davon. Ganz. Gott hat gesprochen und das ist sein Reden heute. Das ist die eine Bahn. Aber das Gebet ist eine andere Bahn. Gott hat gesprochen, wir antworten. Während wir lesen, können wir das tun. Aber das Reden Gottes ist nicht Gebet. Wir beten zu Gott. Beten ist nur das Reden zu Gott, nicht sein Reden zu uns. Aber gerade dieses Reden zu Gott ist nicht so einfach. Man versuche es für 5 Minuten einmal zu jemandem zu reden, der nicht antwortet. Er sagt nichts, totales Schweigen, das ist schwer. Und dann 10 Minuten, 15, eine halbe Stunde, eine Stunde. Das braucht Konzentrationskraft. Das braucht Hingabe, dass man sich dazu setzt, dass man es einfach ernst nimmt. Und viele, viele Christen lesen weder die Bibel, es kommt selten vor, dass sie es tun, und beten höchst selten. Es ist nicht mehr charakteristisch für Christen, dass sie beten. Und da liegt die große Not in unseren Gemeinden. Oder besser gesagt in den Kreisen von Christen. Es könnte im Nu anders werden, im Volke Gottes. In kurzer Zeit, wenn Christen anfangen würden zu beten, sich wirklich Zeit nehmen würden, zu ihrem Gott, den sie als ihren Erlöser bekennen zu haben, zu reden. Der Priester hatte diese Aufgabe. Einige Bibelstellen zu diesem Thema. Jesaja 62. Eine nicht ganz einfache Stelle. Dort lesen wir, auf deinen Mauern habe ich Wächter gestellt, Jerusalem. Auf deinen Mauern habe ich Wächter gestellt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht, Sie brauchen nicht aufzuschlagen, sonst hören Sie nicht, was ich sage. Ja. Auch in der Gemeinde, das heißt auch sonst wo, wenn Gottesdienst ist, wollen wir nicht lange aufschlagen, wenn der Prediger oder der Redner spricht. Die zwei gehen nicht zusammen. Entweder er wartet, bis wir aufgeschlagen haben, oder ich schlage die Bibel zu, wenn er dann nicht wartet und anfängt zu sprechen. Gottes Wort ist mir zu teuer dazu. Ja. Es ist schön, das Rauschen der Blätter zu hören. Ja. Es ist schön. Ich hätte in einer Gemeinde vor kurzem fast gerufen, warum bringt ihr nicht eure Bibel mit? Aber ich musste mich zurückhalten. Und die andere Seite ist, dass man zu oft unbedingt nachschlagen will. Das müssen wir nicht gerade, aber wenn Sie die Bibelstelle haben wollen und Sie blinkt unbedingt aufschlagen möchten, gut, tun Sie das, ich werde warten. Jesaja 62, Verse 6 und 7. Ja, Verse 6 und 7. Der Vers wird verschieden übersetzt. Ich weiß nicht, warum man ein O an den Anfang stellt. Einfach Jerusalem. Aber es scheint mir, ist treffender, der Vers ist treffender, wenn man mitten im Satz, das heißt im deutschen Satz, so wie er manchmal übersetzt wird, so wie der Vers manchmal übersetzt wird, anfängt. Auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt. Auf die Mauer oder auf den Mauern, je nachdem, wie Gott gehandelt hat. Aber sie kommen auf die Mauer oder vielleicht sind sie dort und Gott stellt sie, wenn sie dort sind, auf den Mauern auf. Ich weiß nicht, wie er handelt. Manchmal so, manchmal so. Wer diese Wächter sind, ist für mich lange eine Frage gewesen. Unter ihnen gehören wahrscheinlich, oder zu ihnen gehören wahrscheinlich Propheten, aber auch andere. Den ganzen Tag, die ganze Nacht schweigen sie nicht. Man könnte vielleicht übersetzen, sollen sie nicht schweigen? Man kann aber auch wohl übersetzen, sie schweigen nicht. Das ist ihre Aufgabe. Sie sollen nicht schweigen und sie schweigen nicht. Ihr, die ihr die Erinnerer Gottes oder Jahwes seid. Es ist nicht ganz klar, was dort gemeint ist. Vielleicht etwas wörtlicher. Die Jahwes mit lauter Stimme gedenken. Heißt es, zu ihm sprechen, ihn erinnern oder von ihm her andere zu erinnern? Wenn wir den Vers weiterlesen, dann könnte es heißen, dass man im Namen Gottes andere Menschen erinnert, wie ein Wächter auf den Mauern Jerusalems Ausschau halten sollte nach Gefahr und dann sollte er davon melden, den Bewohnern der Stadt. In diesem Fall ist es Gott, der sagt, was der Wächter sagen soll, und er soll es dem Volk mitteilen. Gott ist es, der am weitesten spähen kann, der am weitesten sieht, und er weiß, welche Gefahr er herbeiführen wird. Und der Prophet spricht dann in seinem Namen. Ihr, die ihr Jahwes gedenkt vor dem Volk, so könnte es dann heißen, oder in seinem Namen sprecht, gönnt euch keine Pause. Seid immerzu dabei, sein Wort weiterzugeben. Das Volk braucht es. Und jetzt geht es weiter. Und gönnt ihm keine Pause. Da ist wohl an das andere Erinnern gedacht, dass man Gott wie ein Priester an seine Aufgabe erinnert. Nicht, als ob das notwendig wäre an für sich, aber so hat es Gott eingerichtet. Das Gebet gehört zu den größten Geheimnissen der Bibel. Ich weiß nicht, warum Gott uns befohlen hat, so zu beten. Aber wir tun es. Er will, dass wir seine Erinnerer sind, dass wir ihm keine Pause gönnen, bis er Jerusalem wiederherstellt und es zum Lobpreis auf der Erde macht. Das ist ein schönes Gebet, wenn wir anstelle von Jerusalem das einsetzen, was uns auf dem Herzen liegt. Unseren Kreis von Christen, unsere Familie, unsere Freunde, wer immer auch. Aber pausenlos, ohne Aufhören. Oder Epheser 6, Vers 18, ohne Aufhören, unaufhörlich beten, stets beten. Epheser 6, Vers 18, betend. Partizip, während des Antuns der Kampfrüstung, während des Kämpfens, wenn der Kampf vorbei ist, am Tage, wo man dann Widerstand leisten soll und das Feld behält, der Kampf ist vorbei, auch dann noch weiter beten, bis der nächste Kampf wieder beginnt. Also immerzu im Gebet verharren. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17, einer der kürzesten Versen der Bibel. Eigentlich, denke ich, sollte es heißen, betet, ohne es zu unterlassen. Nicht unaufhörlich, das ist nicht möglich. Aber es ist möglich zu beten, ohne das Gebet immer wieder zu unterlassen. Und gerade das ist unsere Sünde, dass wir das Gebet unterlassen, wann wir beten sollten. In unserem Haus wohnen 72 Partien, wenn es voll besetzt ist, wenn keine Wohnung gerade im Wechselprozess sich befindet. Und vor einiger Zeit, das ist schon länger her, war die Frage, ob wir dort verbringen, die alten Leute, es sind alte Leute, die dort wohnen, das heißt wenigstens über 50. Offenbar nenne ich mich alt, Entschuldigung. Aber es sind sehr viele ältere Leute ja da. Und man hat manchmal so den Eindruck, sie warten einfach auf den Tod. Nicht, dass sie ihn begrüßen würden, sondern sie scheinen nichts anderes zu tun haben, als bis dann noch zu warten. Sie sind eben retired. Ja, das heißt, das kann man nicht übersetzen. Ja. Das ist ein amtliches Wort für sich zurückgezogen von einer Arbeitstätigkeit, aus dem Beruf gleichsam. Man spricht hier in den Ruhestand treten. Das ist nicht ganz dasselbe. Also sie stehen nicht mehr im Beruf. Ja, was sollen sie jetzt noch tun? Und dann ist es ein Kelowna wimmelt nur von solchen Leuten. Das ist eine Stadt von alten Leuten, von pensionierten Leuten. Und es ist eine starke Aufgabe von den Leuten in Kelowna, diese älteren Leute, die jetzt nicht mehr im Beruf stehen, zu beschäftigen. Und es gibt allerhand Unterhaltungsmöglichkeiten. Und es wird viel gespielt. So Tischspiele, man sitzt zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf am Tisch und spielt. Zeitvergeudung. Ich sagte zu einer Schwester, ich würde lieber beten, man sollte lieber beten. Da war sie etwas getroffen und sagte, ja, man kann ja anders, zu einer anderen Zeit beten. Ja. Wann? Wann zu einer anderen Zeit? Paulus sagt, die Zeit ist angefüllt von Bösem, Angebot. Die Tage sind voll von Bösem. Es gibt keine Zeit zum Beten. Die Tage liefern solche Zeit nicht. Sie sind nicht so gebaut. Wie Zeit zum Beten? Mitkaufen. Es muss etwas gezahlt werden. Es muss ausgetauscht werden. Etwas aus diesem Tag, das sowieso auf dem Programm ist, muss gestrichen werden. Und da muss jetzt Gebet eingesetzt werden. Kauft die Zeit aus. Etwas muss hergegeben werden. Und wenn wir unaufhörlich, beziehungsweise ohne es zu unterlassen, beten wollen, dann werden wir ganz bestimmt einen höheren Preis zu zahlen haben. Lassen wir uns die Engel zum Vorbild werden. Offenbarung 4 oder einfach die Himmelsbewohner. Offenbarung 4, Vers 8, Mitte. Und sie haben keine Pause. Typisch Jesaja-Text, nicht wahr? Jesaja 62. Sie haben keine Pause, Tag und Nacht. Heilig, 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 sagen sie, ist der Herr, Gott, der Machthaber über alles, der, der war und der ist und der kommt. Anbetung. Gott sucht Anbeter und Gott sucht solche, die Fürbitte tun, die mit ihren Bitten kommen. Gott will gesucht werden. Gott zu suchen heißt, zu ihm zu kommen mit unseren Fragen, mit unseren Wünschen. Nicht, dass er es gefunden werden müsste. Man braucht ihn nicht so zu suchen, sondern zu ersuchen, zu kommen mit seinen Fragen. Das will er. Gott will, dass wir unsere Wünsche bei ihm melden. Bei keinem anderen Gott, nur bei ihm. Und er will sie uns erfüllen. Wenn dies der Wille Gottes ist, dass Gott von Himmels Bewohnern, und wenn wir in Christus sind, bewohnen wir den Himmel. Wenn es Gottes Wille ist, dass er Tag und Nacht ohne Pause gelobt wird, und wenn es sein Wille ist, dass wir mit unseren Bitten zu ihm kommen, dann dürfen wir beitragen zur Erhörung des Gebetes im Vater unser: Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Die Engel, die Himmelsbewohner, dürfen uns zum Vorbild werden. Zu jeder Tageszeit, zu jeder Zeit der Nacht, wann immer der Herr uns darauf aufmerksam macht, beten. Für jeden sieht das etwas anders aus, das gebe ich zu. Was die Zeit betrifft oder die Länge, betet der eine mehr als der andere. Und ich möchte denken, dass beide gleich fromm wären, gleich Gott hingegeben. Das ist eine Frage der Führung. Aber wir haben ein interessantes Beispiel bei Spurgeon. Spurgeon hat sehr viel geleistet. Es ist unglaublich. Man kann es nicht glauben, was er alles geleistet hat. Wie viele Organisationen in der Gemeinde er selbst persönlich betreut hat. Er musste nicht gleich im Vorstand sein, aber er schaute nach allem. Ob es dies war, die Verbreitung der Heiligen Schrift oder den Missionskreis oder was Inneres ist. Sehr viel wurde getan und er hatte Zeit, immer wieder vorbeizuschauen und danach den Rechner zu schauen und zu ermutigen und so weiter. Und er sagt einmal, was das Gebet betrifft: Man betet nicht gerade immer zu, aber es dürfen wohl nicht 15 Minuten vorbeigegangen sein, bevor man wieder betet. Das ist für uns unvorstellbar, nicht wahr? Da spricht ein Mann, der tätig ist, aktiv ist und doch Zeit hat oder sich Zeit nimmt, mit seinem Gott zu reden. Wahrscheinlich sehr viel wie Nehemia bei der Arbeit, bei der Tätigkeit. Eine vierte Frage, Antwort auf die Frage, wie man zum Segen sein kann in der Gemeinde Jesu. Die Schrift lehrt, dass jeder Christ ein Mitarbeiter im Reiche Gottes ist. Als Christ. Wie lehrt sie das und wie kann man Mitarbeiter sein? Ich erinnere an die Geschichte, die der Herr Jesus einmal erzählt in Matthäus 20. Sie befindet sich in den ersten 16 Versen und die werden wir jetzt nicht lesen. Es ist die Geschichte von dem Herrn, der einen Acker hatte und es brauchte jetzt Arbeiter, Tagelöhner. Und ihm fehlten sie. Es dürfte wohl Herbst sein und Erntezeit und er hätte gern Helfer gehabt. Und er geht auf den Marktplatz oder wo immer Menschen zu finden sind. Vormittag geht er dorthin, ruft, wer will mir helfen. Ich gebe und dann eine Münze, das, je nachdem, hat ihnen eine Münze angeboten als Tagelohn. Hat er abgemacht mit ihnen. Und sie gehen hinaus und arbeiten während der Hitze des Tages bis zum Abend. Aber er braucht noch mehr. Und während des Tages geht er wieder hinaus und sucht nach Arbeitskräften, auch am Nachmittag. Und einige lassen sich noch dingen. Und er sagt ihnen einfach: Ich werde euch geben, was recht ist. Als nur der Abend kommt und abgerechnet wird, dann unterrichtet er seinen Knecht, seinen Sklaven, der dieses nun handhabt: Lasst die zuerst kommen, die zuletzt an die Arbeit kamen, und gib ihnen jede seine Münze. Das hat er gemacht. Aha, die anderen schauen zu, die kriegen so viel. Nun, die werden wahrscheinlich noch mehr kriegen als abgemacht. Und jetzt kommen sie dran, bekommen auch jeder seine Münze. Und dann wird gemurrt. Und zu einem antwortet der Verantwortliche: Nun wohl der Herr, ja, nicht der Verantwortliche, der Sklave, sondern der Herr selbst. Habe ich nicht das Recht, mit meinem Geld zu tun, was ich will? Magte ich nicht ab mit dir eine Münze für diesen Tag und du hast bekommen, was recht war? Und wenn ich will, dass ein anderer genauso viel bekommt, ist das meine Sache? Ist das nicht mein Recht? Wahrscheinlich haben wir hier ein Bild von der Ankunft aller Kinder Gottes in der Ewigkeit. Für Jesus ist es selbstverständlich, wenn man zu seinem Volk gehört, dass man an die Arbeit geht. Und in diesem Sinne wird jeder den gleichen Lohn bekommen. Jeder. In einem anderen Sinn wird jeder verschiedenen Lohn bekommen. Aber an dieser Stelle bekommt jeder denselben Lohn, das ewige Leben. Für Jesus ist es also selbstverständlich, nicht, dass wir für das ewige Leben arbeiten würden. Nein, das ewige Leben schenkt er uns. Aber wir sind nicht Christen, wenn wir nicht arbeiten. Und Nicht-Christen bekommen nicht ewiges Leben. Wenn wir Christen sind, werden wir Arbeitende sein. Und Christen bekommen ewiges Leben, das heißt arbeitende Christen. Und wenn wir solche Christen sind, echte Christen sind, dann liegt es auf der Hand, dass wir etwas zu tun haben, auch wenn wir zusammen sind als Christen. Epheser 4, dort lesen wir, nehmen wir uns Zeit, die Verse 11 und 12 anfangen zu lesen. Epheser 4, Vers 11. Er selbst, Betonung, wer, der Erlöser, Christus, der von Gott gerufene Erlöser, er selbst, der unsere Erlösung herbeiführte, der in den Tod für uns ging und dann gen Himmel fuhr, um alles zu füllen, er selbst gab, nicht nur Gaben, Vers 7, sondern Menschen als Gaben. Die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern. Zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Wer arbeitet? Jeder Christ. Jeder. Jeder Christ ist ein Heiliger und jeder legt Hand ans Werk des Dienens. Und einige haben die Aufgabe, andere anzuleiten, ihnen zu zeigen, wie es gemacht wird, voranzugehen. Aber jeder ist Mitarbeiter am Werk Christi. Eine weitere Antwort, eine fünfte, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist hat, macht ihn zu einem Bestimmungsfaktor, zu einem Segensfaktor in der Gemeinde Jesu. Paulus sagt in 1. Korinther 14, ist jemand ein Geistlicher, gegen Ende des Kapitels. Und damit meint er jeden Christen. Das heißt, wenn es einen Christen gibt, der den Heiligen Geist hat, versehen ist mit dem Heiligen Geist, dann ist er ein Geistversehener oder ein Geistlicher. Ist jemand ein Geistlicher? Ja, er ist es. Ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist hat. Und dann soll er mit diesem Heiligen Geist im Auftrag des Heiligen Geistes dienen. Oder Johannes sagt in 1. Johannes Kapitel 2, ihr habt die Salbung und wisst alles und bedürft nicht, dass einer euch lehre. Warum hat er denn Lehre eingesetzt? Nun, das scheint ein Widerspruch zu sein, aber Johannes hat die Eigenschaft, wie wir das manchmal so ausdrücken, letzte Sprache zu führen. Das heißt, Sprache, hinter die man nicht mehr zurückgeht. Und die ist manchmal unklar für uns, die wir sehr vordergründig denken. Kolloquial oder innerhalb der zeitlichen und räumlichen engen Dimension. Johannes hat Weitsicht und er sagt, letztlich ist kein Christ wirklich angewiesen auf einen Lehrer. Es fällt mir immer wieder auf, dass die Botschaft Jesu Christi nicht abhängig ist für seine Verbreitung von Menschen. Während das im Sektentum der Fall ist. Dort ist die Botschaft abhängig. Niemand ist Mormone von selbst. Niemand kommt auf die Idee, Mormone zu werden. Niemand. Man wird Mormone über Mormonen. Niemand wird einfach so Jehovas Zeugen. Das geht über Jehovas Zeugen und so weiter. Aber viele, viele Tausende von Menschen werden Christen, ohne dass auch ein anderer Christ in seinem Leben vorkam. Einfach weil er die Bibel las. Oder er hat den Namen Gottes angerufen. Er weiß um einen Gott und er ruft ihn an. Und irgendwie wird er geführt. Und er ruht nicht, bis er die Wahrheit findet. Es gibt einen wahren Gott und nur einen wahren Gott. Es gibt nur einen Erlöser, Jesus Christus. Und er ist da. Und wir sind nicht angewiesen, letztlich auf Menschen diese Botschaft zu hören. Aber damit es schneller geht, hat er solche Lehre eingesetzt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Einige von uns sollen das sein. Also, jeder von uns hat den Heiligen Geist und jeder hat durch den Heiligen Geist seinen Auftrag. Jeder von uns hat die Salbung. Und es ist wünschenswert, dass wir einander helfen. Wenn er wirklich gemeint hätte, dass die Leser keinen Lehrer bedürften, dann hätte er diesen Brief gar nicht schreiben müssen. Aber er schreibt ihn, weil er glaubt, dass es ihnen eine Hilfe sein könnte. Und gerade dieses schreibt er ihnen, damit sie das wissen, damit sie an dieser Stelle belehrt sind, damit sie sich nicht abhängig machen von Menschen. Vorsicht bei aller Menschenabhängigkeit, will er sagen. Wenn Menschen euch helfen, dann tun sie das im Auftrag Jesu Christi und als Brüder und Schwestern in Christus, aber nicht als Bevormunder. Nicht als Sektenlehrer, sondern als Beauftragte Jesu Christi. Jesus Christus ist unser Lehrer und Meister. Er ist unser Herr und es gibt nur einen solchen. Und von ihm sind wir abhängig als vom Haupt. Jesus Christus wirkt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, ist es Jesus Christus, der durch ihn in unseren Herzen wirkt. Und es ist Jesus, der das Haupt seiner Gemeinde ist und seiner Gemeinde dient. Als Haupt dient er allen Gliedern durch den Heiligen Geist. Und wenn wir diesen Geist haben, dann stehen wir in der Kette oder im Fluss des Segens. Und von daher ist zu erwarten, dass jeder von uns zum Segen wird für andere. An dieser Stelle, glaube ich, könnten wir für heute Abend einen Strich ziehen. Der nächste Punkt wird etwas länger sein und dann können wir ihn für morgen früh aufheben. Der Christ ist einer, deren Gemeindeangelegenheiten angesprochen ist. Und deshalb darf man von ihm erwarten, dass er da Aufgaben wahrnimmt. Aber wir wollen jetzt noch das Haupt neigen zu einem Schlussgebet. Herr Jesus Christus, du bist das Haupt der Gemeinde, du bist unser Haupt, du bist unser Herr und du hast uns deinen Geist gegeben, du hast uns zu Priestern gemacht, du hast uns zu Wolken mit Regen gemacht, du willst, dass wir Lebenssaft spenden, das Wort Gottes als Segensmittel, Lebensmittel weitergeben. O Herr, du hast so viel an uns getan und so viel unternommen, damit wir brauchbare Werkzeuge in deiner Hand wären. Und Herr, wenn du beginnst zu schleifen und das Werkzeug noch brauchbarer zu machen, hilf uns stillzuhalten. Mach uns, Herr, zu brauchbaren Segenswerkzeugen und bewahre uns, Herr, davor, dass wir zerstören, wo du aufbautest, dass wir aufs Brett gelegt werden müssten, dass wir faulenzen, dass wir auf irgendeine Art und Weise versäumen, die Aufgaben wahrzunehmen, die du für uns bereithielst. Danke, Herr, dass du reichen Lohn für uns bereithältst. Aber bewahre uns, Herr, davor, dass wir nur auf den Lohn schauen. Wir lieben dich und wir wollen für dich da sein und uns als unnütze Knechten wissen. Amen.